Daten heilen, der Gesundheitsdaten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Daten heilen. Ich freue mich heute auf den Talk mit Peter Fleming. Er ist Chief Data and AI Solutions bei der Bitmark. Herzlich willkommen, Peter.
Hallo Marcel.
Peter, wir haben uns zuletzt beim TI-Summit in Leipzig getroffen. Das war im Juni letztes Jahr. Damals ging es in der Session, die ich moderiert habe, um Forschungsdaten und das Forschungsdatenzentrum. Das Forschungsdatenzentrum hat ja inzwischen seine Tore geöffnet. Was ist denn bei euch in den letzten 8 Monaten passiert? Und vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was du bei der Bitmark machst und was die Bitmark eigentlich ist.
Ja, das mache ich sehr gerne. Also auch wenn das sozusagen gar nicht so lange her ist, dass wir uns da gesehen, getroffen hatten in der auf der Veranstaltung, die du angesprochen hast, ist natürlich trotz allem in dem Thema relativ viel passiert in letzter Zeit. Und selbst bei Bitmark, bei uns ist ja seitdem was passiert. Insofern würde ich mal versuchen, genau damit anzufangen. Wir sind in der Bitmark ja inzwischen eine zusammengeführte operative GmbH und sind im Prinzip der führende Digitalisierungspartner in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland, also ganz konkret für ungefähr 80 sozialrechtliche Organisationen, machen wir im Prinzip das zentrale IT-Geschäft, also von digitalen Infrastrukturen über zentralen IT-Lösungen für die GKV. Das reicht über die Standardbranchensoftware für Krankenkassen, die knapp 30 Millionen Versicherte repräsentieren, aber auch mit dem Partner RISE bis hin zur elektronischen Patientenakte, also der EPA, die ja sicherlich vielen Begriff ist. Und wie gesagt, organisatorisch sind wir jetzt eine GmbH als modernes Unternehmen neu aufgestellt, sind, glaube ich, was ja immer ganz wichtig ist zu verstehen, nicht in dem Sinne öffentlicher Dienst, sondern als Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassen, für die wir tätig sind, aufgestellt. Das heißt, unsere Kunden sind auch unsere Gesellschafter. Also natürlich bewegen wir uns damit ein Stück weit in einem öffentlichen Auftrag, aber dennoch als GmbH organisiert, auch natürlich unternehmerisch und wirtschaftlich ausgerichtet. Und das ganze Thema Daten, KI spielt dabei natürlich eine total große Rolle und auch eine wachsende Rolle. Und mit Blick zurück ist das genau auch das, was sich verändert hat, dass wir natürlich dadurch, dass wir jetzt eine GmbH sind, dieses Querschnittsthema der zentralen Bereitstellung von Daten, der Integration, Implementierung und Etablierung von KI-Standards in der Bitmark ganz anders organisieren können. Und das ist auch meine Rolle im Unternehmen, eben genau dafür die Verantwortung gemeinsam mit den ungefähr 130 Kollegen bei mir im Bereich zu tragen, wie wir KI-Plattformen, KI-Standards, KI-Produkte, Analytics-Produkte, aber auch Datenprodukte und Datenarchitekturen in der Bitmark aufstellen, sodass uns die KI-Transformation der GKV gelingt.
Ja, in den letzten Jahren hat sich ja doch einiges geändert, auch von der Gesetzeslage her. Und gerade jetzt im Dezember gab es auch nochmal eine Änderung, nämlich beim SGB VI Änderungsgesetz. Darüber hinaus hatten wir ja auch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das ja zum Beispiel mit diesem Paragraph 25b auch den Krankenkassen eine viel größere Nutzung der Daten ermöglicht. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Aber vielleicht ganz kurz zu diesem Änderungsgesetz, das jetzt tatsächlich noch kurz vor Jahresende beschlossen wurde. Was hat es damit auf sich und was erlaubt das zukünftig und was habe ich als Versicherter davon?
Ja, also wenn ich da drauf gucke, bin ich im Kern vor allem geneigt, das als ganz klares politisches Signal zu lesen und zu interpretieren. Also es wird ja mindestens daraus deutlich, dass es politisch gewollt ist, dass diese Technologien von Datennutzung und KI in der Sozialversicherung gewünscht sind, also dass damit gearbeitet werden soll, dass das eingesetzt werden soll. Wenn man jetzt ganz technisch auf das guckt, was da neu geschaffen wurde, ist das sicherlich ein Aspekt von Rechtssicherheit in dieser ja doch besonderen Kategorie von Sozialdaten, wo immer Regelungslücken ganz schnell zu Zurückhaltung führen, weil die Frage immer im Raum steht, ob die Standarddatenschutzvorschriften so 1:1 vereinbar sind mit dem Sozialdatenschutz, also dieser besonderen Kategorie an Daten, die wir im Kern behandeln. Also insofern würde ich tatsächlich auf diesen Rechtssicherheitsaspekt dann ganz technisch auch fast reduzieren. Denn man muss natürlich auch sagen, dass wenn jetzt, das ist ja das, was dieses Änderungsgesetz mit sich bringt, vor allem ja ein Tatbestand regelt für das Trainieren, Testen, Evaluieren von KI-Modellen mit Daten der Krankenkassen beispielsweise auch, also Daten der Sozialversicherung. Nun ist das ja aber in vielen KI-Szenarien heute, wenn wir auf generative KI gucken, also von großen vortrainierten Modellen ausgehen, ja gar nicht notwendig. Also wenn wir jetzt mal ganz zugespitzt nur auf Gen AI, also generative KI blicken, spielt Training gar keine Rolle, um einen mehrwertstiftenden Use Case anzugehen und zu implementieren und umzusetzen. Aber allein in Gen AI steckt ein riesiger Effizienzhebel und ein Mehrwerthebel für Krankenkassen. Und da hilft diese Novelle jetzt fast erstmal wenig. Klassisches Machine Learning ist das was anderes. Also wenn ich tatsächlich Daten verwenden will, um ein Modell gezielt zu entwickeln. Und natürlich ist es auch bei generativer KI hilfreich, gebaute Pipelines oder Workflows dann mit echten Daten testen und evaluieren zu können. Also ich will jetzt auch gar nicht negativ klingen. Ich glaube, ich will nur auf jeden Fall nur so einem Narrativ vorbauen, dass diese Novelle jetzt so eine Art Silver Bullet ist für die KI-Transformation. Also es wird weiterhin notwendig sein, dass man eine Vision hat, ein Commitment hat, ein ganz klares Alignment hat, dass dieses Thema der Transformation durch KI sozusagen mit einem strategischen Weitblick und Umsetzungswillen getrieben wird. Und das ist in der Vergangenheit, jetzt würde ich schon das mal kritisch sagen, nicht primär an gesetzlichen Hemmnissen gescheitert, klingt auch schon wieder viel zu weit vorgegriffen, aber das war jetzt nicht der Bremsklotz an sich. Das war sicherlich häufig auch einfach ein Thema, hinter dem man sich ein bisschen verstecken konnte.
Ja, es ist ja oft beides, ne? Also einmal die Regulatorik, aber auch das Mindset und ich sag mal auch ein Stück weit der Mut, der dazu notwendig ist, vielleicht Dinge auch mal etwas anders zu interpretieren. Das haben wir ja grundsätzlich, das ist ja auch den meisten bewusst, auch bei der Auslegung der DSGVO, die in Deutschland ja am strengsten ausgelegt wird, obwohl sie ja EU-weit gilt. Da sieht man ja schon, dass welche Haltung, welches Mindset da oft in Deutschland mit verbunden ist. Also kurz zusammengefasst, diese Novelle, dieses SGB-6-Änderungsgesetz ist jetzt kein Freifahrtschein für die Nutzung von Sozialdaten im KI-Bereich, sondern konkretisiert, ich sag mal, die Verwendung der Daten auch für den KI-Bereich. Aber es ist jetzt nicht eine große Ausweitung des Scopes, wie die Daten verwendet werden dürfen. Ist das so richtig?
Genau, ja, da ist es ja direkt konditioniert. Also die Regelung, welche Daten Krankenkassen halten und nutzen dürfen, bleibt ja völlig unberührt, beziehungsweise wird ja exakt darauf referenziert, dass auch ein KI-Einsatz nur in den Themen und Feldern möglich ist und möglich sein soll, für die Krankenkassen aus irgendeiner anderen rechtlichen Konstellation heraus die Daten der Versicherten ohnehin halten und verwenden. Es ist sozusagen nur jetzt eine Erweiterung des Werkzeugkastens und damit halt eine gewisse Rechtssicherheit zu sagen, okay, wenn ich jetzt, du hattest es ja angesprochen mit dem Paragraphen 25b Möglichkeiten haben soll, um ein Stück weit proaktiver in Versorgungskonstellationen, vielleicht sogar in so eine Art Sekundärprävention und in Zukunft vielleicht mal in eine Primärprävention reingehen zu können durch die Nutzung der Daten, dann bin ich als Kasse natürlich auch ein Stück weit darauf angewiesen, hier Modelle zu haben, die ich getestet habe, die ich evaluiert habe, von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Kein Mensch und auch keine Krankenkasse will Lösungen an den Mann bringen, die unzureichend zuverlässig und vertrauenswürdig funktionieren. Und das ist natürlich dann eigentlich jetzt also eine Aufhebung eines Widerspruchs, der vorher vielleicht ein bisschen da war durch dieses Änderungsgesetz und schafft dann halt ein bisschen mehr Klarheit, Sicherheit. Aber es bleibt halt dabei, die notwendige Voraussetzung ist Umsetzungswille, auch in diese Richtung zu gehen und dann die Themen anzugehen. Und das ist natürlich auch mit viel Aufwand und auch anderen Hürden dann noch verbunden, die man auf der Reise immer haben wird.
Es gibt es ja, wir haben es ja eben schon angesprochen, in Deutschland nicht nur das Mindset, Gesundheitsdaten nutzen, um damit eine bessere Versorgung zu schaffen etc., sondern es gibt auch viele Datenschutzaktivisten, Menschen, die Angst haben vor dem gläsernen Patienten. Wie nimmst du den Menschen die Angst, dass am Ende beispielsweise eine von euch geschaffene, für die Krankenkassen zu nutzende KI entscheidet, wer beispielsweise eine bestimmte Leistung bekommt und wer nicht. Und auch diese Angst vor dem gläsernen Patienten.
Ja, das ist eine total wichtige Frage, weil wir haben ja aus der, also das, was du jetzt aus der Perspektive des Versicherten erzählst, ist ja für uns für eine andere Kundengruppe genauso relevant, weil wir im Prinzip ja in einer Art B2B2C-Geschäftsmodell unterwegs sind. Das heißt, wir haben ja als Kunden unmittelbar die Mitarbeiter in Krankenkassen, aber natürlich auch, ich hatte ja die EPA erwähnt, bauen wir auch Produkte, die sich direkt an Versicherte richten. Und natürlich haben unsere Kunden auch, also die Kunden nutzen auch unsere Software, um dann damit wiederum ihre Kunden, also die Versicherten, zu bedienen. Also du hast eben ganz viele Konstellationen, in denen du eigentlich immer wieder darauf gucken musst, mittelbar oder unmittelbar, dass diese Fragestellung adressiert wird. Und ich habe da halt immer den Eindruck, man darf nicht unterschätzen, dass die Daten ja in der Welt sind und dass die Technologien in der Welt sind. Und es gibt schlichtweg auch einen ganz stumpfen Nutzungsdruck. Diese Daten sind da und ich glaube, diese ganze Diskussion, man sieht es, das sagte ich vorhin, mit politischem Willen, es bewegt sich in die Richtung, dass es einfach immer schwerer wird zu argumentieren, bestimmte Zustände nicht zu vermeiden, also Eskalation von Erkrankungen, Fehlversorgung, Fehlbehandlung etc. Also jede Konstellation, wo man eigentlich darlegen könnte, es ist technologisch, datentechnisch vermeidbar, wäre vermeidbar aus einer quasi Versorgungssicht und auch aus einer Kostensicht, dass bestimmte Dinge passieren, wird es systematisch immer schwerer, dagegen anzuargumentieren. Und dann ist ja unsere Position und unser Standpunkt natürlich genau auch der, also wie viel besser kann man es eigentlich haben, dann in der Welt unterwegs zu sein, wie der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung, wo es sehr viel Regulation, sehr viel Transparenz gibt. Und natürlich, wenn ich dann auf eine Bitmark gucke, also wie viel besser kann dann auch die Konstellation sein, dass der IT-Dienstleister, der es macht, so unmittelbar unter der Kontrolle der Kassen steht und damit ja auch mittelbar unter Kontrolle der Versicherten. Also und dann auch noch technologisch, so wie wir es ja im Prinzip angehen, sehr souverän aufgestellt. Also die Perspektive ja auch irgendwie immer gucken, dass wir uns möglichst nicht abhängig machen von großen amerikanischen IT-Dienstleistern an bestimmten Stellen in unserem Stack. Da würde ich halt immer sagen, wenn ich so eine Perspektive aufmachen kann und sage, ich habe Dienstleister und Krankenkassen, die eigentlich in einem hohen Grad eine Compliance sicherstellen können, ein hohes Ausmaß an Transparenz wahren, dann überwiegen total die Nutzungschancen auf einer individuellen Ebene und auf einer kollektiven Ebene. Ich glaube, auch das ist natürlich immer wichtig in der Diskussion, was so individuelle Bedürfnisse sind und was auch kollektive Bedürfnisse sind, weil gerade die Diskussion von Finanzierbarkeit und Co. ist ja auch sehr präsent aktuell und sicherlich auch nicht unerheblich in der Konstellation.
Definitiv, ja. Das wird gerade für die Politik natürlich auch zukünftig, glaube ich, immer wichtiger werden. Wie können wir anhand der Daten auch, ich sag mal, die Effizienz steigern, nicht im Sinne von Leistungskürzungen, sondern einfach da, wo vielleicht bessere Versorgung, ohne dass sie unbedingt teurer sein muss, dann letzten Endes auch in Anspruch genommen werden kann. Vielleicht schauen wir mal ganz konkret auf das, was ihr derzeit macht, was ihr aufbaut. Ihr habt ja einen KI-Marktplatz, beziehungsweise ihr baut den auf. Vielleicht sagst du ganz kurz mal, was ist denn eigentlich dieser KI-Marktplatz? Und auch hier wieder die Frage, was haben denn Versicherte davon, von diesem KI-Marktplatz? Muss ich mir das so vorstellen, wie so eine Art App-Store, wo dann am Ende die einzelne Krankenkasse oder eben Versicherte auch Services auswählen können?
Ja, das ist eine total spannende Frage. Und das Bild, was du am Ende skizzierst, das nehme ich direkt vorweg. Das ist es zum ersten Schritt auf keinen Fall zum jetzigen Zeitpunkt. Aber natürlich ein Szenario, in das sich das ganz stringent hinentwickeln könnte. Aber vielleicht zur Motivationslage. Wir beschäftigen uns mit dem Thema natürlich, weil wir das Schlagwort KI-Transformation hatte ich jetzt schon ein, zwei Mal ja in den Mund genommen und im Prinzip meine ich damit ja eigentlich eine Veränderung im Fokus, auch ein Fokus für uns, wo wir heute vielleicht von klassischen Bestandsführungssoftware-Lösungen kommen, entwickelt sich das durch KI viel stärker in einem Prozessfokus. Das heißt, wir haben viel stärker eigentlich die Aufgabe zu gucken, Wie sieht der komplette Vorfall des Geschäftsvorfalls, also der Prozess in der Krankenkasse aus? Welche Daten spielen dabei eine Rolle? Welche Entscheidungspunkte gibt es? Und wie können die Technologien, die heute nun mal verfügbar sind, dabei helfen, entweder den Sachbearbeiter in seiner Entscheidungsfindung zu unterstützen oder perspektivisch vielleicht sogar Entscheidungen stärker zu automatisieren? Und diese ganze Fragestellung dann von Datenhaltung, Datennutzung, Automatisierung, auch Automatisierung der Interaktion mit den Versicherten, was heißt das eigentlich für technologische Standards, was heißt das für Plattformen, was heißt das für eine Governance, was heißt das für das Datenökosystem? Das heißt, wir haben eine ganz andere Logik häufig in der Entwicklung und laufen perspektivisch natürlich auch auf anders geartete Softwareprodukte hinaus, die wir anbieten wollen. Und der KI-Marktplatz ist dabei für uns ein Baustein in diesem strategischen Zielbild, weil wir am Ende ja nicht nur von der Transformation bei uns sprechen, wenn wir sagen, wir müssen Software anders bauen, müssen andere Werkzeuge nehmen, andere Architekturen implementieren, der Betrieb funktioniert anders. Wir haben genauso auf der Seite derjenigen, für die wir diese Softwareprodukte bauen, wenn ich jetzt auf Mitarbeiter in Krankenkassen gucke, beispielsweise eine Veränderung. Die Software funktioniert anders, bestimmte Arbeiten wandern vielleicht aus der manuellen Sachbearbeitung raus, stattdessen habe ich dann Systeme, die ich monitoren muss. Alles da verändert sich genauso und dann ist die Idee des Marktplatzes jetzt eben auf Lösungen zu setzen, die heute existieren. Also wir starten ja nicht bei null. Ganz viele Krankenkassen haben in der Vergangenheit Projekte realisiert mit Partnern, mit uns. Und jetzt versuchen wir im Prinzip in dem Ökosystem der Bitmark, in dieser Gemeinschaft von 80 Krankenkassen, die Lösungen, die schon entstanden sind, untereinander nutzbar zu machen, also diese technologischen Standards von uns zu nutzen dafür, um in einer gewissen Art und Weise diese Lösungen, die in der Breite entstanden sind, zu normalisieren, damit auch ein gewisses Schwungrad in Gang zu bringen und natürlich stärker anzureizen, dass Lösungen gebaut werden für konkrete Fragestellungen, die wir dann auf dem Marktplatz verfügbar machen, sodass eine Abstimmung, eine Koordination stattfinden kann, dass nicht dasselbe Projekt mit 10 verschiedenen Projektkonstellationen und verschiedenen Partnern realisiert wird, sondern wir gucken, dass das alles in einen Standard reinläuft, man sich einigt auf bestimmte gewinnbringende Use Cases und wir daraus natürlich auch lernen können, was sind die Konstellationen, die gut funktionieren? Welche Anwendungsfälle sind im Alltag besonders nutzbringend? Wie können wir das in unsere Standardprodukte übernehmen? Und dann ist der Marktplatz an der Stelle jetzt im ersten Schritt eben vor allem ein Konstrukt, das einen technologischen Standard definiert für die KI-Entwicklung und die Datenbereitstellung und natürlich ein vertragliches Konstrukt oben drüber abbildet. Wie kann ich Projekte, Produkte, die eine Kasse entwickelt hat, anderen Krankenkassen als Bitmark zur Verfügung stellen und supporten und ausrollen? Also da einfach so eine ganz transparente Konstellation im Schaufenster letztlich anzubieten und auch einen Austausch zu motivieren, ganz viele Anreize zu setzen, dass in dem Thema eine systemische Evolution stattfindet, auf der wir dann auch aufsetzen können, um ins größere Bild, quasi in den Standardprodukten, die wir entwickeln und anbieten, was mitzunehmen.
Ihr wollt ja die Kräfte bündeln, ne? Also das ist ja quasi von dem, was du gesagt hast, ganz klar auch herauszuhören. Das heißt, ihr schafft Lösungen, die dann eben die bis zu 80 Krankenkassen nutzen können. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Krankenkassen im Wettbewerb zueinander stehen oder stehen sollen und auch teilweise wollen. Wie löst ihr diesen Widerspruch auf, dass auf der einen Seite es aus finanziellen Gründen notwendig ist, dass hier Synergien geschaffen werden, dass eben Kräfte gebündelt werden, auf der anderen Seite doch noch auch für diesen Bereich, für zukünftige KI-basierte Anwendung, doch noch sowas wie Wettbewerb unter den Kassen stattfinden kann?
Ja, das ist eine total spannende Frage und natürlich eine, mit der wir uns auch viel beschäftigen. Aber wenn wir einmal auf die Historie der Bitmark gucken, ist das ja getrieben aus der Einsicht, dass es in dem, sagen wir mal, weitesten Sinne IT-Umfeld für die Krankenkassen total Sinn macht, sich bei bestimmten Sachen zusammenzutun, auf Standards zu einigen und dann auf diesem Standard aufzubauen. Und ähnlich ist es in dem KI-Thema auch, weil dann ist es ein reiner Perspektivwechsel. Wenn man jetzt darauf guckt und sagt, okay, was ist KI heute in 2026, welche Bedeutung nimmt es ein? Und da ist es sicherlich eine Innovationstriebfeder. Wenn wir jetzt aber mal den Schritt gehen, und das ist ja für uns am Ende total relevant, was ist denn KI in 5 Jahren? Und in 5 Jahren ist es wahrscheinlich ein reiner Hygienefaktor. Das ist ein Thema, das sich technologisch irgendwie verankert haben muss, das an ganz vielen Stellen eine Rolle spielt, das in dem Sinne wirklich eine reine Commodity ist in den wesentlichen Kernprozessen einer Krankenkasse mutmaßlich. Und dann ist das natürlich jetzt an der Stelle auch unser Angebot und unser Appell, genau in diese Arbeitsgemeinschaft herein und natürlich am Ende auch mit unseren Gremien genauso besprochen und abgestimmt, dass wir den Weg gehen wollen und halt in der Einsicht handeln, dass wir vielleicht heute von einem Thema sprechen, das ganz viel Differenzierungspotenzial abbildet, aber sich ja genauso abschichten lässt, wie man das realisiert. Unser Anspruch ist ja sozusagen nicht im ersten Schritt eine digitale, voll digitale automatisierte Krankenkasse als Software zu bauen und auszuliefern und alle Kassen nutzen das und haben keine Differenzierungsmöglichkeiten mehr. Ich würde sogar immer noch so weit gehen und sagen, selbst wenn wir so einen Zustand erreichen würden und kurzfristig könnten, dass man die Kerngeschäftsprozesse aus einem Verwaltungssinne einer Krankenkasse so abbildet, könnte in einer weitgehenden Automatisierung mit identischen Prozessen, wäre das sogar eine total große Chance, wenn das so viel Kapazitäten und Freiräume schaffen würde, sich dann zum Beispiel in Versorgungsthemen oder anderen Konstellationen zu tummeln und da dann die Differenzierung zu suchen, also da dann vielleicht unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen, Angebote zu machen, sich da zu positionieren, haben ja dann alle vielleicht sogar was davon in so einer Konstellation. Und so ist mein Blick aus der Wettbewerbssicht darauf, dass es im Kern für die gesetzlich definierten Aufgaben einer Krankenkasse total sinnvoll ist, sich auf Standards zu einigen und dann am Ende alle da viel mehr von profitieren, als dass sie an Differenzierungspotenzial verlieren dadurch.
Hm. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist ja das Ziel, dass ihr in einem cloudbasierten Reallabor testet. Und die Frage, die sich ja stellt, ist, braucht man so eine eigene GKV-Cloud? Warum nimmt man nicht etwas, ich sag mal, aus dem Regal, was Google, AWS oder andere anbieten? Warum macht ihr hier quasi was Eigenes?
Ja, also die Unabhängigkeit ist uns an der Stelle in der Tat total wichtig und im Prinzip ja auch Teil der DNA der Bitmark und dem Gründungsgedanken damals schon verankert, wenn man auf die Partnerschaft mit der RISE guckt, für die EPA beispielsweise oder auch auf die wesentlichen Komponenten, die eine Rolle spielen für unsere Branchensoftware, Bitmark 21 CNG. Und diese Open-Source-Strategie ein Stück weit ist natürlich auch was wir auf das Daten- und KI-Ökosystem jetzt übertragen wollen, weil ich schon total davon überzeugt bin, dass es von Vorteil ist, eine hohe Wertschöpfungstiefe zum aktuellen Zeitpunkt in diesen Themen zu behalten. Die Dynamik ist auf der einen Seite unglaublich groß, wenn man jetzt sagt, man begibt sich vielleicht in der vollen Tiefe bis runter in die Nutzung von Services in die Arme eines spezifischen Anbieters. Es ist halt eine Wette auf die Leistungsfähigkeit dieses Anbieters in 2 Jahren und da hat sich total viel getan. Allein wenn man vielleicht auf OpenAI und Google guckt, wie stark Gemini gegenüber ChatGPT aufgeholt hat, dann dieser kleine DeepSeek-Schock, den es zwischendurch gab. Also da passiert einfach viel zu viel. Und deswegen ist unser Ansatz da tatsächlich, uns komplett cloud-agnostisch, aber auch KI-agnostisch aufzustellen. Das heißt, wir sind sowohl auf der Ebene der Betriebsinfrastruktur so unterwegs, also ohne dass das jetzt so ein Technik-Podcast, da will ich das gar nicht hintreiben, ne? Aber wir haben im Prinzip Container-Plattform als Basis definiert für unsere Produkte. Und damit können diese Lösungen, auch alle, die im KI- und Datenkontext entstehen, bei jedem beliebigen RZ-Betreiber, sagen wir es mal so, gehostet werden. Und gibt uns natürlich die Flexibilität, in, sagen wir mal, unkritische Datenverarbeitung auch in der Cloud erledigen zu lassen oder unkritische KI-Applikationen beim Microsoft, Google oder AWS zu hosten. Aber genauso können wir in derselben Logik auch sehr sensible Produkte auf eigener Infrastruktur hosten und damit sozusagen im Volldurchgriff, Zugriff der Krankenkassen. Und das ist dann genau der gleiche Ansatz auch auf der KI-Ebene, wo wir uns eben ganz bewusst dazu entscheiden, keine proprietären KI-Services anzubinden, sondern auch da eine Architektur gewählt haben, die uns es erlaubt, beliebig die Modelle zu wechseln, beliebig zu wechseln zwischen, wie gesagt, proprietären Schnittstellen zu OpenAI oder eben dann auch zu Open-Source-Modellen, die wir auf eigener Infrastruktur bereitstellen und hosten. Mhm. Das heißt, und vielleicht die Anmerkung noch, wir können halt dadurch KI mit Sozialdaten. Also KI mit Sozialdaten ist in der Konstellation kein Problem und war es übrigens auch vor dieser 67C-Novelle in dem Sinne dann dadurch nicht, wenn wir von generativer KI ausgehen und sagen, wir haben keinen Bedarf, ein Modell zu trainieren, dann ist das sozusagen an der Stelle für uns eben auch möglich, weil wir dann diese ganze Fragestellung von Cloud Act und Co. aussparen können.
Wird in diesem KI-Marktplatz eigentlich die Bitmark zum Gatekeeper auch für Startups, die ein Interesse an einer Zusammenarbeit haben? Oder macht ihr das zusammen mit den Partnerkassen? Du hast ja eben OpenAI angesprochen, das ist natürlich kein Startup mehr, aber jetzt gerade wenn es auch um Startups im Gesundheitswesen geht, wie sieht es da aus? Wie entscheidet ihr, mit wem ihr und aus welchen Gründen ihr zusammenarbeitet?
Also de facto ist der Versuch, auch gerade über den KI-Marktplatz eigentlich möglichst viel dieser, wie du es genannt hast, Gatekeeper-Rolle den Krankenkassen zu überlassen. Also wir wollen gerade mit dem KI-Marktplatz eigentlich möglichst Mechanismen etablieren, wo wir sicherstellen können, dass eine fachliche Evaluation, eine fachliche aus Perspektive der tatsächlich nutzenden Anwender stattgefunden hat. Deswegen ist sozusagen in der ersten Ausbaustufe der Fokus tatsächlich auf Lösungen, die Krankenkassen aus einer eigenen Priorisierung heraus gebaut und entwickelt und zur Produktreife gebracht haben, weil man dann eben in diesem Mechanismus auch sicherstellen kann, okay, da ist ein Projekt, das wurde priorisiert, fachlich auch gewünscht und entschieden, es wurde durchgezogen und es steht und es ist im Einsatz, weil wir natürlich gerade in diesen ganzen Themen, die eine hohe Nähe zu Prozessen haben, was so Qualitätskriterien und Anforderungen angeht, ohnehin angewiesen sind auf das Feedback und die Einschätzung der Mitarbeiter beispielsweise in Krankenhäusern.
Okay.
Und dann ist die Idee genau die gleiche. Wir würden, wenn Startups sagen, sie haben eine gute Lösung, immer gucken, dann können die uns natürlich ansprechen. Also das machen wir immer und machen wir auch gerne. Aber der Versuch wird bei uns dann auch immer, mindestens 1-2 Krankenkassen zu identifizieren, die das genauso sehen. Die sagen, das ist irgendwie ein spannender Ansatz, eine spannende Idee. Und dann wäre es immer in dieser Konstellation auf den Tech-Standards, die wir definieren, zu sagen, hier hast du eine Möglichkeit, das, was du entwickelst oder entwickeln willst, so zu bauen, dass es nah an den Daten der Kasse passiert, dass es eventuell sogar im Ökosystem, im IT-Ökosystem der Kasse passiert. Also diese ganzen KI- und Datenplattformen sind so offen gebaut, dass man im Prinzip, wenn man als Startup kommt und von der Kasse den Auftrag kriegt, was mit den Daten der Kasse zu tun, das nah an den Daten im Ökosystem der Kasse machen kann und dann da tatsächlich Lösungen baut, die dann dadurch, dass man sich in diesem Standard bewegt, auch eine unmittelbare Nähe zu diesem Marktplatz hätten. Also wenn aus so einer Kooperation mit einem Startup was wird, was trägt und funktioniert, gibt es unmittelbar eine Perspektive, das im Prinzip auf den Marktplatz für 80 Kassen zu bringen. Mhm. Und das ist ja natürlich genau das, was ich vorhin meinte, mit bestenfalls so ein kleiner Schwungradmechanismus, dass dieses ganze Ökosystem aus Standards, Governance und Plattform und dem KI-Marktplatz obendrauf also auch Anreize und eine gewisse Attraktion produzieren soll, um an der Stelle auch Partner und Startups zu motivieren, in dem Thema mit Kassenlösungen zu finden und zu bauen, weil es eben eine Perspektive darauf gibt, das dann zu skalieren.
Du hast vorhin ganz kurz mal RISE und EPA angesprochen. Lass uns doch mal hier nochmal stärker auf das Thema EPA schauen. Was können eigentlich Versicherte in Bezug auf KI-Entwicklungen, die jetzt vielleicht auch die Kassen entwickeln, erwarten, also jenseits dessen, was eben sagen wir grundsätzlich innerhalb der EPA für alle entwickelt wird. Da ist ja zum Beispiel so ein KI-basiertes Dashboard angedacht, wie Florian Hartke im Dezember berichtet hat. Aber was ist rund um die EPA angedacht? Was dürfen wir da erwarten in diesem Jahr oder auch in den Folgejahren?
Ja, also der große EPA-Experte und Ansprechpartner bei uns bin ich intern tatsächlich nicht, aber wenn man auf das Potenzial guckt, ist es, kannst du auf das Thema auch zwei Perspektiven eröffnen und die eine wäre, glaube ich, auch wiederum die der Zielstellung. Und die ist ja, wenn man sie jetzt aus einer Perspektive der Gematik oder auch des Gesundheitsministeriums oder der Politik allgemein betrachtet, ja durchaus die, dass die EPA im Prinzip die zentrale Plattform in der gesetzlichen Krankenversicherung oder grundsätzlich im Gesundheitswesen in Deutschland werden und sein soll. Und dann wird man an der Stelle überhaupt nicht drum rumkommen, Mehrwerte dort zu implementieren und um skalierbar Mehrwerte dort reinzubringen, die ein gewisses Niveau von Individualisierung für die Versicherten bedeuten, wird man es mit KI machen müssen. Und ehrlicherweise nehme ich das schon noch so wahr, dass da recht viel aktuell in der Phase ist von Anwendungsszenarien beschreiben, Anforderungen dafür skizzieren, sicherlich dann auch der einen oder anderen Stelle schon eine ganz konkrete Vorstellung davon haben, wie man das implementieren könnte. Aber mein Gefühl wäre, dass es da relativ, ja, also ich glaube, also wenn ich die Prognose abgeben würde, würde ich noch nicht denken, dass in 2026 so die großen KI-Anwendungsfälle in der EPA zu sehen sein werden. Auch weil der Aufwand der Hebel mit durch die Datentrennung etc., also die anderen Ausführungsumgebungen, die hier existieren, die anderen Regulatorien, die existieren, die Rolle der Gematik, es nochmal ein bisschen komplizierter ist. Also sozusagen, dass wenn 3, 4 Kassen einen expliziten Willen haben, was zu bauen, ist da immer noch mal 1, 2 mehr Hürden gibt, das dann in der EPA-Welt zu machen. Und gleichzeitig sieht man, wenn man auf ChatGPT guckt, ich glaube, das war letzte Woche eine Veröffentlichung, die explizit ja so eine Art Gesundheitsabspaltung von ChatGPT veröffentlichen wollen und explizit aufrufen dazu, Arztbriefe, Laborbefunde etc. bei ChatGPT hochzuladen, um sich dazu Tipps, Hinweise oder auch nur Interpretationen liefern zu lassen, wird schon relativ deutlich, wo auch das Potenzial in der EPA liegen könnte. Weil wenn ich sowas da implementiere und anbiete, kann ich immer noch die Gatekeeper-Rolle der EPA eigentlich ganz gut nutzen und sagen dann, gut, dann muss es keiner mehr runterladen und dann bei ChatGPT hochladen. Wenn es in die EPA kommt und direkt so aufbereitet wird mit KI-Werkzeugen, dass ich damit auch was anfangen kann oder dass es im Kontext meiner sonstigen Daten interpretiert und aufbereitet wird, ist das, glaube ich, schon ein ziemlich großer Mehrwert, wenn man auf das guckt, was man heute da sieht. Ja.
Definitiv. Die Frage stellt sich natürlich, können wir Schritt halten mit dem, was ja vor allem aus den USA kommt. Ja? Also ich glaube, dass eben viele Menschen dahin tendieren, was einfach ist, was ihnen auf den ersten Blick Mehrwert verschafft. Und ich glaube, dass wir da auch unter einem totalen Zeitdruck stehen und mit unseren Entwicklungszyklen ja gucken müssen, dass wir da wirklich noch hinterherkommen. Ja? Sonst werden die Leute wahrscheinlich zunehmend das nutzen, was eben frei verfügbar ist und vielleicht dann hinterher feststellen, da ist mit Datenschutz oder auch mit Qualitätsprüfung vielleicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ja? Und Haftung etc. Aber lass uns vielleicht auf das schauen, was bei uns jetzt gerade schon möglich ist und was wir jetzt auch in Kürze hier erwarten dürfen, jenseits von KI und generativer KI. Wir haben vorhin kurz über den Paragraph 25b gesprochen. Das ist ja ein neues Gesetz, das mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz geschaffen wurde und explizit eben den Kassen einräumt, Versicherte darüber zu informieren, wenn Gesundheitsrisiken bestehen. Also zum Beispiel, wenn der Verdacht auf eine Krebserkrankung oder schwerwiegende Wechselwirkungen von Medikamenten, die unterschiedliche Leistungserbringer verordnet haben, bestehen. Was macht ihr in diesem Bereich schon und was ist jetzt zukünftig auch mit dem Änderungsgesetz im sechsten Sozialgesetzbuch, was wir anfangs gesprochen haben, nämlich die Konkretisierung oder auch Ausweitung der KI-Nutzung. Was ist in diesem Zusammenspiel hier zukünftig zu erwarten?
Die wesentliche Aufgabe für uns an der Stelle ist ja, die Möglichkeiten dafür überhaupt zu schaffen. Weil wenn ich auf diese Identifikation und dann die stattfindende Kommunikation zu Gesundheitsrisiken mit dem Versicherten nachdenke, gucken wir dann natürlich aus einer technischen Sicht da drauf, was muss denn eigentlich dann an Voraussetzungen geschaffen werden dafür, dass das skalierbar funktionieren kann. Also ich kann ja heute theoretisch genau schon meinen Versichertenbestand auswerten, bestimmte Konstellationen, Korrelationen in den Daten überprüfen und daraus Listen generieren und Menschen in der Krankenkasse diese Listen geben und sagen, telefonier diese Versicherten einmal ab, da gibt es bestimmte irgendwie Konstellationen, zu denen wir informieren oder beraten möchten. Das ist aber natürlich kein Prozess, der in der Breite skaliert, sondern wir sprechen am Ende, und da kam jetzt auch so ein bisschen ja aus der Perspektive der EPA vielleicht die Diskussion gerade nochmal her, am Ende ja über ein System, wo ich als Versicherter irgendwie digital individualisiert beraten werden kann. Und das heißt, ich brauche unten drunter Plattformen und auch Workflows, also definierte Abläufe, Prozessketten, die das abbilden und die das automatisiert abbilden. Das heißt, ich habe vielleicht Modelle gebaut und entwickelt, die ja heute schon existieren, für bestimmte Erkrankungsrisiken, für die Erinnerung an Impfvorsorgetermine, für alles Mögliche in der Konstellation. Das muss ja noch gar nicht komplizierte KI-Analytik sein, die da stattfindet. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass ich unten drunter dann eben in der Lage bin, dass ich regelmäßig diese Auswertung auf den Datenbeständen ausführe, dass ich die Informationen zu den Versicherten bringe, dass ich nachhalte, wer widersprochen hat und entsprechend diese Person nicht in der Analyse mit drin habe, dass die Dokumentation in der EPA funktioniert, die gesetzlich vorgeschrieben ist, und dass der Versicherte auch angesprochen wird und dass ich entweder erinnere, wenn ich vom Versicherten nicht wieder was höre, oder dass ich irgendwie dieses Feedback oder die Tätigkeit, die dann beim Versicherten passiert ist, irgendwie auch nachhalte und nachfasse und gucke, wie kann ich das wiederum einspeisen in den Prozess davor. Und das ist die Aufgabe, die wir vor allem haben, genau das sicherzustellen. Also die Datenarchitektur und die Datenbereitstellung so zu wählen, dass diese Informationen verfügbar sind, die Auswertung möglich zu machen, das automatisiert machen zu können, weil so wie ich nicht will, dass die Sachbearbeiter im Prinzip zehntausende Listen abtelefonieren, was sie gar nicht leisten können, können bei uns nicht 10.000 Leute sitzen, die manuell diese Auswertung starten, die Daten von A nach B übertragen. Das sind auch alles automatisierte Prozesse, die aufgebaut werden müssen, damit sowas klappen und funktionieren kann. Und in der Umsetzung selbst nehme ich heute noch nicht allzu viel wahr, also was jetzt die inhaltlichen Anwendungen angeht. Aber ich glaube schon, und das war mein eingangs erwähnter Gedanke, dass wenn wir mal davon ausgehen, dass sich im Kerngeschäft der Krankenkasse in Zukunft Schritt für Schritt immer mehr über Automatisierung einfangen oder abbilden lässt, also da auch Ressourcen frei werden, umso mehr glaube ich schon, dass diese ganzen Fragestellungen rund um Versorgungssteuerung und Prävention auch nochmal an Gewicht gewinnen können, weil Kapazitäten dafür bestenfalls frei werden. Wobei wir in dem Thema auch immer den realistischen Blick brauchen auf, ja, sagen wir mal, die Abhängigkeiten, die jetzt mit Blick auf Morbi, RSA und Co. auch noch existieren. Also Versorgung und Prävention in der finanziellen Bewertung ist halt in einem System mit einem Risikostrukturausgleich auch immer nochmal besonders kompliziert, und ehrlicherweise, so ehrlich muss man sich ja, glaube ich, auch immer machen, immer eine Facette, die mit dazugehört.
Momentan ist ja der 25b, also diese Möglichkeiten, Versicherte zu informieren, auf Risiken ausgerichtet. Sollte es denn zukünftig auch in die Richtung Prävention gehen? Du hast es ja eben angesprochen. Also sollte meine Krankenkasse mich zukünftig anrufen oder digital oder analog darüber informieren, dass, was weiß ich, meine Daten zeigen, dass ich unbedingt ein Rückentraining machen sollte, um Bandscheibenvorfall vorzubeugen, oder Ernährungsberatung machen sollte, weil ich vielleicht drohe, Diabetes zu bekommen. Ist das was, wo du zukünftig auch die Bitmark siehst, hier also, ich sag mal, deutlich proaktiver und nicht so sehr reaktiv auf bestehende Risiken, sondern eher, ich sag mal, auf Gesundheitschancen, Gesundheitsförderung auch stärker zu zählen?
Ich würde es mal im ersten Schritt aus einer persönlichen Perspektive beantworten. Und da fände ich es eigentlich als eine Art Wahlleistung tatsächlich spannend, genau sowas anzubieten. Also im Prinzip abzufragen, ob man das will. Und das ist ja dann an ganz vielen Stellen, was du skizziert hast, ja vor allem eine gesellschaftspolitische Fragestellung. Also will man sowas? Will man, dass Krankenkasse das machen sollen, dürfen, können für alle? Und ich glaube, dass das gut tut, sowas dann auch in einem größeren, ja, wie gesagt, gesellschaftlichen Kontext zu diskutieren und zu betrachten. Ich persönlich fände es eigentlich attraktiv, wenn man sowas als Angebot bekäme. Und es gibt ja durchaus auch, wenn man das dann wieder breiter denkt, also gar nicht nur auf die Abrechnungsdaten guckt, aber dann vielleicht perspektivisch auch auf eine gewisse Historie, die sich in den EPA-Datenbeständen ja aufbauen wird. Und man hat beispielsweise irgendwie eine Krebshistorie in der Familie und wäre angenommen in der Lage zu identifizieren, ob bestimmte Voraussetzungen existieren, dass das Risiko da auch erhöht ist, oder man bekommt überhaupt über so eine Konstellation irgendwie einen Hinweis, dass es ein erhöhtes Risiko gibt, und bekommt Hinweise dazu, wie man damit umgehen könnte, fände ich das schon per se erstmal wertvoll. Und das große Aber an der Stelle wäre natürlich, ist das machbar? Also auch da wieder eine persönliche Anekdote. Wenn ich in meine Leistungsdatenhistorie in der EPA gucke, war eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis damit drin, in der ich zu einer gewissen Zeit 2 Jahre war, unter anderem damals zu quasi Corona-Befunden und etc. Und da habe ich gesehen, da wurde konstant über 12 Monate eine akute Appendizitis mit diagnostiziert. Also eine Blinddarmentzündung. Und ich habe seit 25 Jahren keinen Blinddarm mehr. Und das natürlich, solche Daten sind halt mit drin, ne? Und wie filter ich das raus? Und das ist dann auch ein kommunikatives Risiko für die Kasse. Ich will ja niemandem ein Krebsrisiko attestieren auf der Basis von schlechten Daten, die so gar nicht der Realität entsprechen. Und da ist natürlich dann auch so dieser Realitätscheck wichtig. Umso wichtiger fände ich dann auch diesen, halt mit den Dingen anzufangen, die gut gehen, ne? Und das meinte ich auch vorhin. Es muss ja dann nicht immer KI sein oder ein wahnsinnig komplizierter Algorithmus. Aber wenn es mit Impfungen, Vorsorge, Nachsorge und solchen Fragestellungen anfängt oder ganz klaren, offensichtlichen Konstellationen aus der Arzneimitteltherapiesicherheit oder wenn ich weiß, Krankenhaus- und Arzneimitteldaten sind vielleicht ein bisschen zuverlässiger als die ambulantärztlichen Daten, sich eben auf solche Fallkonstellationen zu beschränken, die damit hinreichend gestützt werden können, fände ich das schon gut. Und letzter Satz für uns als Bitmark, ist das halt genauso eine Konstellation, von der ich sage, wir haben das in der aus einer strategischen Sicht, in der Zukunftsimagination natürlich ein Stück weit mitverarbeitet, dass das Wege sind, die relevant werden in Zukunft und gucken dann, was heißt das denn für die technischen Architekturen, die wir aufbauen, decken die sowas mit ab oder sind bestimmte Fähigkeiten technologisch bei uns eigentlich gar nicht vorhanden, um sowas überhaupt tun zu können. Die andere Frage ist auf der inhaltlichen Ebene, aber aus meiner Sicht vor allem dann eine der Krankenkassen, die für sich beantworten müssen, ob sie sowas etablieren wollen. Und wenn ja, sind wir natürlich der erste Ansprechpartner für die dann in der Umsetzung.
Ja, von dem, was die Krankenkassen wollen, komme ich jetzt zu dem, was du möchtest, was du dir wünschst. Meine obligate Abschlussfrage in diesem Podcast ist, was ist dein Wunsch an die Gesundheitsdatennutzung und digitale Transformation der Zukunft?
Also mein großer Wunsch wäre tatsächlich, dass man systematisch die Chancen und Potenziale, die da drin stecken, stärker gewichtet als Herausforderungen und gegebenenfalls auch Risiken in der Konstellation. Weil ich total davon überzeugt bin, dass wir in dem Thema nicht nur einen ganz wesentlichen großen Hebel haben, ein System aufrechtzuerhalten, finanzierbar zu halten, von dem ich persönlich total überzeugt bin, dass ich das irgendwie jede Minute, die ich in diesem Kontext arbeite, habe ich das Gefühl, es lohnt sich eigentlich in dieser Konstellation irgendwie tätig zu sein, Aufwand reinzustecken, weil das doch, wenn man mal von außen drauf guckt und auch auf die Welt in Summe guckt, also vergleicht man das bitte mal mit dem amerikanischen Gesundheitssystem, was für eine schöne Konstellation haben wir eigentlich? Und ich glaube halt in tatsächlich Gesundheitsdatennutzung und im KI-Einsatz stecken ganz viele essentielle Werkzeuge, dieses System am Leben zu halten und für die nächsten Jahre zukunftsfest zu machen, um eben quasi Effizienzen, Akzeptanz, Kostenreduktion, alles das kann man damit, glaube ich, gut erreichen. Und wenn man das nach vorne stellt, gemeinsam agiert, also auch da sozusagen als Solidargemeinschaft unterwegs ist, das ist dann sicherlich wieder der Verweis auf den Marktplatzgedanken dann auch auf unserer Seite, kann man da, glaube ich, total viel heben. Und das ist der nächste Punkt. Ich bin auch davon überzeugt, mit Blick auf so Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung des Staates, glaube ich, bietet sich in dem Thema auch total viel Leuchtturmcharakter an. Also zu sagen, wir gehen hier in die KI-native Sozialversicherung der Zukunft. Da kann man, wenn man das Thema mit ein bisschen Drive angeht, und ich glaube, den sehe ich an ganz vielen Stellen, auch in der GKV, hier auch Leuchttürme in den Boden pflanzen, die für andere Elemente des potenziellen digitalen Staats eigentlich dann genauso eine Leuchtturmfunktion haben könnten.
Jede Menge Wünsche, jede Menge Perspektiven, die du da aufzeigst, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, habe jetzt auch echt einiges noch mitgenommen, was ihr als Bitmark macht, was ihr auch zukünftig vorhabt, gerade auch bezüglich des KI-Marktplatzes. Vielen Dank, Peter, und alles Gute für dich.
Vielen Dank, Marcel. Gerne wieder. Einen schönen Tag noch.
Dir auch. Und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch vielen Dank, dass ihr die Folge angehört habt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und teilt und lasst gerne Bewertungen, Feedback oder Themenwünsche da. Alles Gute auch für euch und bis zur nächsten Folge.